ARD.
SWR Kultur. Forum.
Frankreich ohne Regierung, was macht jetzt Macron? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Die Regierung Barnier ist gescheitert. Präsident Macron muss nun einen neuen Premierminister ernennen. Ob eine neue Person die Blockade im Parlament überwinden kann, ist mehr als fraglich. Frankreich stehen ungewisse Zeiten voraus, denn eine Neuwahl kann es laut Verfassung erst im nächsten Sommer geben. Das Ausmaß der Krise ist historisch. Ohne Reformen wachsen die Staatsschulden ungebremst weiter. Außenpolitisch ist Frankreichs Stimme in der Welt geschwächt. Und angesichts der gescheiterten Regierung in Deutschland ist vom deutsch-französischen Motor nicht viel übrig. Wie geht es nun weiter? Das weiß natürlich niemand, nicht einmal meine Gäste in diesem Forum von SWR Kultur. Aber wenn es uns gelingt, ein einigermaßen konturscharfes Lagebild zu zeichnen, wäre ja auch schon viel gewonnen. Es diskutieren live Dr. Stefan Seidendorf, Historiker und Politikwissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Professorin Claire de Mesmet, Politikwissenschaftlerin am Deutsch-Französischen Zentrum Marc Bloch und Hélène Miard de la Croix, Professorin für deutsche Zeitgeschichte und Kultur an der Sorbonne-Universität in Paris. Frau Miard de la Croix, historisch kann eine große Tat, historisch, das Wort heißt, es kann eine große Tat sein, aber auch eine Riesendummheit. Und deshalb muss man bei dem Wort historisch immer zweimal hinschauen. Wie historisch ist denn Ihrer Meinung nach das Scheitern der Regierung von Michel Barnier?
Ja, man kann historisch mehrfach verstehen und deuten. Man kann sagen, dass es historisch ist in der Perspektive der Geschichte der Fünften Republik in Frankreich. Das ist das erste Mal seit 1962, dass ein Premierminister gestürzt wird in einem ganz anderen Kontext. Insofern kann man sagen, dass es eine neue Situation, die eingetreten ist. Historisch ist es wahrscheinlich, aber auch wie sozusagen vorgeplant gewesen mit der Auflösung des Parlaments im Juni und mit den neuen Wahlen, die dann eine Situation hergestellt, zustande gebracht haben, nämlich mit drei Blöcken, die sich gegenseitig neutralisieren. Und das hat es sich auch nicht gegeben. Insofern ist diese der historische Komponente, würde ich sagen, von dem Sturz war schon vorprogrammiert in der Art und Weise, wie dieses Parlament zustande gekommen ist und sich zusammensetzt und b, in der Unfähigkeit dieser drei politischen Kräfte oder drei Blöcke seit dem Sommer auf den Weg für eine Regierungskoalition zu finden. Und deswegen hatten wir das auch nicht.
Und wenn ich ein kleines Detail anfügen darf, Michel Barnier ist, glaube ich, der Premierminister Frankreichs, der am kürzesten im Amt war. Herr Seidendorf, Michel Barnier wollte sicherlich als der Mann in die Geschichtsbücher eingehen, der für Europa den Brexit verhandelt hat und jetzt steht er da als Kurzfrist Premierminister. Ist das Misstrauen, das ihm die Nationalversammlung ausgesprochen hat, eine Aussage über ihn selbst und sein politisches Talent?
Naja, es war schon ein Himmelfahrtskommando, auf das er sich da eingelassen hat und es ist schwierig vorstellbar, dass ein anderer Akteur als Michel Barnier das besser gemacht hätte. Vielleicht lag es daran, dass eben Macron versucht hat, seine Reformen zu schützen, indem er einen Premierminister aus dem Zentrum und aus dem rechten Lager aufgestellt hat und unter keinen Umständen mit den Linken zusammenarbeiten wollte. Das ist die Chance, die er sich vergeben hat, aber da ist eben eher der Präsident in der Verantwortung als Michel Barnier, der sich redlich bemüht hat, würde man im Arbeitszeugnis schreiben, aber es hat leider nicht sein sollen.
Frau de Mesmet, alle Welt schaut jetzt auf die politischen Akteure, die Mitte, die Rechte und die Linke. Alle sind sie stark genug, um die jeweils anderen zu blockieren, aber zu schwach, um etwas zu bewegen. Heute Abend spricht Präsident Macron im Fernsehen zu den Verantwortlichen, zum ganzen Volk, vielleicht auch zu sich selbst. Kriegt er den Karren wieder flott? Will er das? Kann er das?
Ob er das will? Ja, bestimmt. Er hat viel vor von Anfang an. Ob er das kann, ist eine ganz andere Frage. Sie haben das beschrieben und Ihre anderen Gäste haben auch die Lage richtig geschildert. Wir haben jetzt im Parlament mit drei Blöcken zu tun, die gleich so groß sind und die eigentlich etwas gemeinsam haben. Sie wollen sich gegenseitig im Weg stehen. Das macht es natürlich sehr, sehr schwierig, dann eine Lösung zu finden. Als er das erste Mal 2017 als Macron kandidiert hat, hatte er gehofft, das ganze politische Leben Frankreichs ja umgestalten zu können. In Wirklichkeit hat er, ich würde sogar sagen, dessen Zerfall beschleunigt. Und die Parteienlandschaft ist jetzt ein Trümmerfeld. Wir haben mit schwachen Parteien zu tun und vor allem keine Kultur der Kompromisse in Frankreich. Wer in eine Koalition eingehen will, eigentlich hat schon verloren. Und das ist ein Problem mit diesen drei Blöcken. Es ist quasi unmöglich, eine Koalition à la Deutsch zu bilden und sagen, gut, wir machen Kompromisse, Zugeständnisse sind notwendig, es geht um das Regieren. Also insofern, egal wer jetzt der neue Premierminister oder die neue Premierministerin wird, diese Lage im Parlament wird so bleiben, weil es werden bis Juli 2025 gar keine neuen Wahlen geben können. Und das ist eine lange Zeit.
Um für unser deutsches Publikum verständlich zu bleiben, lassen Sie uns mal ganz kurz über die Spielregeln sprechen, nach denen eine Regierung in Frankreich abgewählt wird. Denn anders als in Deutschland gibt es da ja kein konstruktives Misstrauensvotum. Die deutsche Verfassung möchte ja genau so eine Situation, wie sie jetzt in Paris entstanden ist, verhindern. Wie regelt das denn die Verfassung?
Also die Verfassung sagt, dass es dass Neuwahlen, dass Parlamentswahlen nur einmal im Jahr stattfinden können, beziehungsweise dass ein Jahr zwischen zwei Wahlen dann vergehen soll. Und die letzte Wahl war im Juli 2024 dieses Jahr, vor ein paar Monaten. Das heißt, vor dem 8. Juli kann es keine Neuwahlen geben. Aber das muss ein Sonntag sein. Also der nächste mögliche Sonntag ist der 13. Juli 25. Und daran ändert nichts der Fakt, dass es eine neue Präsidentschaftswahl gibt oder nicht. Was ich damit sagen will, ist, auch wenn Präsident Macron zurücktreten würde, was er nicht vorhat, aber das kann man nicht ausschließen, aber ich glaube nicht wirklich dran oder gar nicht dran, würde es einen Rücktritt vom Präsidenten geben, dann würde es gar nichts daran ändern, dass diese Wahl vom Parlament erst im Sommer 25 stattfinden würde. Also das heißt, die Lage im Parlament bleibt so, wie sie ist, mit diesen drei Blöcken. Damit muss man arbeiten.
Frau Mia Delacroix, Sie haben es ja eben schon gesagt, seit mehr als 60 Jahren hat es das nicht gegeben, dass eine Regierung in Frankreich per Misstrauensantrag gestürzt wurde. Ist dies denn nun eine Krise der Verfassung, der Republik oder, wie viele Experten meinen, etwas kleiner, eine Krise des Parlamentarismus?
Es ist zunächst mal eine Regierungskrise und die Frage ist dann, ob es zu einer Staatskrise wird. So sollte man es formulieren, glaube ich. Eine Krise des Parlamentarismus, das kann man mit deutschen Augen ein bisschen missverstehen, denn die französische Verfassung ist die eines parlamentarischen Landes, das ist eine parlamentarische Demokratie, wo aber die Rolle des Parlaments in der Verfassung selbst, aber vor allem in der Praxis sozusagen reduziert wurde, sodass die Verschiebung der Macht und eben seit 1962 auf die Élysée, das heißt auf den einen der zwei Köpfe der Exekutive verlegt worden ist. Und insofern würde ich nicht sagen, dass es eine Krise des Parlamentarismus so wie es verfassungsmäßig organisiert wird, denn das kann sehr gut funktionieren. Das ist eher eine Krise der parlamentarischen Praxis, insofern als diese neu entstandene Situation im Grunde den Staatspräsidenten eher geschwächt hat und den Schwerpunkt der Politik und der Gestaltungsmöglichkeit auf das Parlament verlegt hat, das aber selbst die Parlamentarier sollen selbst erlernen, wie man nicht nur von unter dem Banner einer Partei gewählt worden ist und hofft, das nächste Mal wieder gewählt zu werden, sondern dass man dann mit dem Mandat einen Auftrag hat, für die ganze Nation eine Regierung zustande zu bringen. Und das ist die Krise der französischen parlamentarischen Praxis eher, finde ich. Und solange sich die Frontlinien nicht bewegen, solange Teile dieser Blöcke, ich glaube, das sind Teile dieser Blöcke, nicht einen Schritt zueinander machen, was möglich denkbar ist, nach den letzten Zeichen, die die Sozialdemokraten innerhalb des linken Blocks seit gestern gegeben haben, solange unterschiedliche Teile dieser Blöcke nicht aufeinander zugehen, wird die in Deutschland bekannte Praxis, dass man setzt sich zusammen und versucht gemeinsame Punkte und engagiert sich zusammen zu regieren, das wird nicht funktionieren.
Der Elefant im Raum, das ist natürlich der Präsident Macron. Herr Seidendorf, der frühere Präsident Nicolas Sarkozy, der hat einmal gesagt, der Premierminister ist nur ein Mitarbeiter, der Patron, das bin ich. Könnte Macron denn gestützt auf die Verfassung mit Dekreten und Vollmachten regieren und quasi wie ein König jetzt einen Haushalt beschließen, weil das Parlament dazu unfähig ist?
Also die Zeiten der absoluten Monarchie sind natürlich vorbei, auch in Frankreich. Er kann nicht einfach am Parlament vorbei regieren. Der französische Präsident hat sehr viele Möglichkeiten, erstmal um die Regierung einzusetzen, um den Premierminister zu benennen. Dafür braucht er keine parlamentarische Mehrheit. Er kann also heute Abend eine neue Premierministerin bestimmen. Allerdings ist die dann natürlich im Parlament darauf angewiesen, dass sie Mehrheiten findet, wechselnde oder stabile,
sie tippen auf eine
Gesetze
Frau?
Durchzubekommen. Er ist eigentlich nicht schlecht gefahren mit Elisabeth Borne, deshalb könnte ich mir gut vorstellen, dass eine Frau vielleicht in solchen konfliktuellen Zeiten da besser zurechtkommt als die Männer, die in den Gräben sitzen, um alle Klischees zu bedienen. Aber diskutiert werden
wir dürfen
im Moment
Marine Le Pen nicht vergessen. Also eine
männliche,
Frau könnte,
nein, ja.
könnte auch Le Pen
ja.
heißen.
Ja, ja. Also das ist das eine. Das andere ist, wie kann es jetzt weitergehen mit diesem Haushalt? Wie in Deutschland auch wird es eine vorläufige Haushaltsführung geben müssen, weil wir bis zum 31. Dezember einfach kein Haushaltsgesetz mehr durch das Parlament gibt. Die Hürden sind da in Frankreich etwas schwieriger, aber am Ende hat der Präsident mit seinen Dekreten sehr viele Möglichkeiten, um zumindest das Budget, den Haushalt von 2024 weiterlaufen zu lassen, dass die Lehrer bezahlt werden, dass man zum Arzt gehen kann und diese ganzen alltäglichen Dinge.
Präsident Macron wirkt irgendwie entrückt, nicht nur rhetorisch, sondern auch buchstäblich. Gestern, während das Schicksal seines Premierministers noch am seidenen Faden hing, war er in Saudi-Arabien und fädelte Geschäfte ein für die heimische Industrie. War es ihm wichtig, am Schicksalstag fern von Paris zu sein oder war es ihm egal?
Na, jedenfalls lässt er sich ganz auf dieses Präsidieren jetzt ein, als zweites Standbein sozusagen. Das ist im Grunde das, was ein französischer Präsident tut, wenn er keine parlamentarische Mehrheit mehr hat. Jacques Chirac hat das so gemacht, François Mitterrand hat es so gemacht. Und da gibt es ja auch einiges zu tun. Ne? Er hat eine ganz gute Bilanz, die Olympischen Spiele kann er vorweisen. Am Wochenende wird Notre Dame eröffnet, er hat sogar Donald Trump zu Gast. Also im Grunde wäre er da ganz gut bedient, wenn jetzt nur nicht gerade dieses Problem mit dem Parlament wäre, dass er keine Regierung mehr hat und dass er keine Mehrheit im Parlament hat.
Wie schätzen Sie den Präsidenten ein, Frau de Mesmes, Frau Mia Delacroix?
Also ich denke, er hat ein anderes Problem und zwar seine Beliebtheitswerte sind im Keller seit schon einer Weile. Und die Auflösung von der Assemblée Nationale im Sommer dieses Jahres, die ist nach wie vor unverstanden. Also niemand kann eine Rationalität dahinter entdecken. Und es gab so viele Kommentare, ja, warum hat er das gemacht? Also er hat geburkert und er hatte die Hoffnung, da eine andere Dynamik ins politische Spiel reinbringen zu können. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Er hat geburkert, er hat verloren, er hat seine Wette verloren und jetzt ist die Situation da. Und wir haben von Krise vorhin gesprochen. Also Frau Mia Delacroix meinte Regierungskrise. Ja, es gibt auch eine andere Krise. Das ist eine Vertrauenskrise. Ich weiß, es ist ein ganz großes Wort. Aber Vertrauenskrise in den Institutionen, in den politischen Institutionen, in Politik generell. Das Misstrauen der Bevölkerung beziehungsweise von einem Teil der Bevölkerung ist also in Politik generell, ist wirklich sehr ausgeprägt in Frankreich. Viel mehr als in anderen europäischen Ländern. Und das ist auch ein Problem für die Demokratie dieses Landes. Und ja.
Ja, da wollte ich einhaken, wenn ich darf, ja, ins Wort zu fallen. Ich glaube, also es wurde gestern oder vorgestern eine sehr interessante und breite Umfrage in Frankreich veröffentlicht, die etwas sehr Interessantes sagt und das auch für das deutsche Publikum interessant ist, denn es gibt schon einige Parallelen in der Bevölkerung in Frankreich, in Deutschland, was die Einschätzung der Politiker insgesamt angeht. Und was diese Umfrage zeigt, ist, dass die Franzosen sehr wohl Vertrauen und Zustimmung haben zu den politischen Institutionen, insbesondere auch Zustimmung zur Polizei, also Beliebtheit der Polizei, als unbedingt wie wenn sie schlagen auf Demonstranten, aber insgesamt, dass Ordnung da ist, die Schule ist wichtig etc. und sogar das Parlament als Institution. Aber das sind die Politiker, die dann als Personen extrem schlecht waren. Genommen werden und ich glaube, über 80% der Menschen meinen, sie hätten kein Vertrauen. Die Politiker und Politikerinnen würden nur an sich selber denken. Und das ist der Punkt, und Claire de Mesmer hat völlig recht zu betonen, dass hinter dem Misstrauensvotum auch die große Frage des Verhältnisses zwischen der Bevölkerung und den Gewählten wirklich jetzt auf der Tagesordnung steht. Was machen wir damit?
Wobei das ja schon länger eine französische Ausnahme ist. Ne? Wenn wir die europäischen Wertestudien vergleichen, dann sind die westeuropäischen Länder in den meisten Punkten eher aufeinander, haben sich eher aufeinander zubewegt. In dieser Frage des Vertrauens in die Institutionen und vor allem in die Politikerinnen und Politiker ist Frankreich die Ausnahme, dass das immer weiter abgenommen hat. Und das hat nicht das mit Macron begonnen. Ich wollte vielleicht noch mal was über die Rationalität von Macron sagen. Nicht, dass ich ihn verteidigen möchte. Alle sagen, er hat zwei Fehler begangen, diese Parlamentsauflösung und dann die Ernennung von Michel Barnier. Wenn wir einen Moment überlegen, er hat aus seiner Sicht Frankreich erfolgreich reformiert. Frankreich ist jetzt im dritten Jahr hintereinander mit einem höheren Wirtschaftswachstum als Deutschland. Die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und er möchte diese Reformen auf jeden Fall verteidigen, gegen alle Widerstände. Dann war sein erstes Argument, im Mai noch, wenn er jetzt das Parlament nicht auflöst, im Juni, dann wird beim Haushaltsgesetz, also jetzt im Herbst, der Premierminister stürzen, die Premierministerin stürzen. Also löst er das auf und versucht es zumindest. Ist schiefgegangen, er war erneut in einem Parlament ohne klare Mehrheit und hat dort dann gesagt, er geht eben nicht auf die Linken zu und macht mit denen einen Kompromisskandidaten, der die Rentenreform wieder abwickelt, der vielleicht hinter einige soziale Härten wieder zurückgehen würde, sondern ich bleibe bei einem Kandidaten von rechts, der diese Reformen verteidigt. Ich denke, das ist sein Kalkül, seine Rationalität, und man kann natürlich genau mit der Frage des Vertrauens und der Legitimität dagegen argumentieren. Aber Macron ist ein Kämpfer und ein Spieler, haben wir gerade auch schon gesagt, der auf jeden Fall versucht, diese Reformagenda bis zum Schluss zu verteidigen.
Ja, also zum Wort Legitimität, wenn ich auch hier einhaken darf, es ist ein wichtiger Punkt, denn es etwas ein sehr schlechtes Zeichen für die Entwicklung der politischen Kultur in Frankreich und für dieses Misstrauen gegenüber den Politikern, ist, dass immer wieder das Wort kursiert, der Staatspräsident Macron wäre nicht legitim. Und das wird besonders von der France Insoumise, also von der linksaußen, die Partei von Jean-Luc Mélenchon.
Das unbeugsame Frankreich heißt
das. Genau,
das
unbeugsame Frankreich.
Von Mélenchon, der wahrscheinlich einfach nur ein auf links gewendeter Le Pen ist.
Ja, können Sie schon sagen. Also und sie verbreiten seit Monaten schon dass Macron nicht legitim wäre. Und das ist ein wirklich, wirklich großes Problem, denn die Legitimität des Staatspräsidenten rührt von seiner Wahl her. her. Und das ist, solange er im Amt ist, auf 5 Jahre, ist er legitim. Mhm. Und diese Legitimität wird ersetzt von einer vorgestellten, von der Straße her deklarierten, wer legitim sei und wer nicht, Finger nach oben oder nach unten. Und man könnte das Staatsoberhaupt so irgendwie wegjagen, wenn das Volk auf der Straße es nicht mehr will. Und das ist, glaube ich, gegen diese Wörter, die zirkulieren, soll man sich wirklich erheben und wir aus auch unseren Positionen als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen immer wieder daran erinnern, was die Wörter bedeuten. Präsident Macron hat Fehler begangen, aber ist weiterhin legitim bis zum Ende seines Amtes.
Das Forum in SWR Kultur, Frankreich ohne Regierung, was macht jetzt Macron? Es diskutieren Stefan Seidendorf, Claire Demusmé und Hélène Miard de la Croix. Michel Barnier, 73 Jahre alt übrigens schon, versuchte gestern Abend ein letztes Mal den Parlamentariern ins Gewissen zu reden. Gegen fehlendes Geld helfe auch die Magie des Misstrauensantrags nicht. Keine Stunde später stimmten das rechte und linke Lager gegen ihn und sein Kabinett. Das war erwartet worden, aber ist doch überraschend irgendwie. Rechte und Linke, die einander spinnefeind sind, stimmten gemeinsam ab. Was hat die beiden Blöcke bewogen, in dieser Frage gemeinsame Sache zu machen?
Ja, das ist, ich weiß gar nicht, ob sie so gemeinsame Sache gemacht haben.
Ladies first.
Wer wollte was sagen? Ich habe es nicht gehört.
Ja, so ist das. Das ist die Magie der Radiosendung.
Naja, gut, Etikette ist ja ein französisches Wort insofern.
Okay, danke.
Frau Demusmé.
Das ist eine Allianz der Gegensätze. Und das ist genau der Punkt mit dieser Lage im Parlament. Also es gibt keine Mehrheit zum Regieren. Es gibt keine Mehrheit für ein politisches Projekt. Die einzige Mehrheit, die es gibt, ist eine Nein-Mehrheit. Das ist diese Macht, die aus dieser Allianz der Gegensätze, die Sie jetzt erwähnen, das ist diese Macht, die daraus entsteht, also Nein sagen zu können. Und das ist natürlich zum Teil auch populistisch, weil das stimmt, die Probleme sind da. Frankreich hat jetzt mit einem Schuldenberg zu tun. Dieses Problem muss gelöst werden. Es gibt große soziale Spannungen. Es gibt sehr viel Unzufriedenheit in der Bevölkerung. Und jetzt ist die Frage, ja, was machen wir? Was machen wir jetzt? Also es reicht eben nicht, alles abzulehnen, sondern eine Alternative muss da sein. Und diese Allianz der Gegensätze, also Linksbündnis und Rassemblement National, hat eben keinen Plan B. Und das braucht jetzt Frankreich.
Der rechte und der linke Block, gemeinsam stürzen sie die Mitte. Wäre das in Deutschland passiert, würde man, Herr Seidendorfer, sofort von Weimarer Verhältnissen sprechen.
Ja. Ja, wahrscheinlich. Ja. Vielleicht, wenn ich noch weiter entwickeln kann. Wichtig ist zu verstehen, dass faktisch haben tatsächlich die Rechtsaußen und den linken Block sich geeinigt, ihre Stimmen vermengt sozusagen, um die Regierung zu stürzen. Aber, und das ist, glaube ich, extrem wichtig, um das Verhalten der Abgeordneten zu verstehen, die wichtigste Frage, hat man den Eindruck, für alle Blöcke, ist, das Gesicht nicht zu verlieren gegenüber den Wählern. Denn offensichtlich sind sie bisher nicht sehr gewillt gewesen, wirklich eine Koalition zu suchen und eine Möglichkeit, um das Land zu regieren sollen, sondern man hat den Eindruck in der Bevölkerung, und das kommt immer wieder zu Wort, dass, was sie interessiert, das ist ihre Wiederwahl. Und ihre Wiederwahl wird davon abhängen, was für ein Bild sich von sich gegeben haben. Und jetzt hört man seit 3 Tagen, denn davor war es schon gekommen, dass jeder erklärt, dass er nicht mit Le Pen koaliert. Das ist dem linken Block ziemlich unangenehm, tatsächlich mit Le Pen gemeinsamer Sache gemacht zu haben. Deswegen haben sie in ihrem Misstrauensantrag sehr scharfe Worte gegen Le Pen gesagt. Und Marine Le Pen erklärt ihren Schritt, als würde sie das kleine Volk schützen. Und insgesamt wird dem Barnier, also dem ausscheidenden Premierminister, vorgeworfen, hätte gegenüber Le Pen zu viele Zugeständnisse gemacht. Also das Wort, das hier im Raum ist, das ist die Brandmauer. Ja? Und die Brandmauer wurde aufgeweicht. So oder so, der Regierung wird Wort geworfen, sie aufgeweicht zu haben mit Zugeständnissen an Le Pen. Jetzt wird der Linken vorgeworfen, die Brandmauer wurde aufgeweicht, indem man gemeinsame Sache gemacht hat mit Le Pen. Und jeder sagt, ich bin nicht schuld, ich bin nicht verantwortlich.
Herr Seidendorf, jetzt.
Ja, Frau Le Pen spielt ihre Karte gerade ganz gut. Sie redet ja schon lange davon, dass sie eigentlich nicht mehr rechts oder rechtsextrem oder rechtsradikal sei, sondern einfach das patriotische Frankreich gegenüber die anderen vertritt und dass ihr Projekt eben patriotisch und sozial ist. In Deutschland kommen da gleich ungute Erinnerungen, aber ihre Behauptung geht einigermaßen auf. Wenn Sie die Wählerinnen und Wähler befragen, wenn Sie sehen, die Umfrage, die wir vorhin schon zitiert haben, dort sagen nur noch 50% der Franzosen, dass das Rassemblement National eine Gefahr für die Demokratie darstellt. Aber 64% meinen, dass die Linkspopulisten von Mélenchon eine Gefahr darstellen. Also Marine Le Pen spielt ihr Spiel ganz gut. Im Moment hat sie eskaliert, weil ja immer noch dieser Prozess gegen sie läuft. Im März kommt es da zum Urteil und die Staatsanwaltschaft, die fordert schon eine ziemlich heftige Verurteilung von 5 Jahren. Könnte sie ihr passives Wahlrecht verlieren, könnte also nicht gewählt werden. Plus sogar eine Gefängnisstrafe, muss man sehen, ob es dann so kommt. Aber im Moment sitzt sie ganz fest im Sattel.
Aber wenn das so kommt, und es sieht ja sehr danach aus, dann wäre sie raus aus dem Rennen um die Präsidentschaft. Dann wäre ihr politischer Traum hinfort. Übertreibt sie jetzt, weil sie diesen Druck spürt? Ist eine Spekulation.
Gefahr besteht schon, wenn man sagt, über das System, das gut funktioniert, das für Stabilität gesorgt hat, all die Jahre Mehrheitswahlen in den Wahlkreisen, wird also immer nur eine Kandidatin oder ein Kandidat gewählt, die meisten Stimmen haben. Dadurch wird ein großer Teil der Stimmen im Grunde nicht im Parlament repräsentiert. Und dazu kommt dann, wenn das Rassemblement National über Jahre jetzt 15, 20, 25% der Stimmen hat, aber nicht in die Verantwortung genommen wird, dass dann wieder dieses Gefühl der Illegitimität entstehen kann, das natürlich bedient wird, von dem Frau Mia Delacroix schon gesprochen hat, und das hochgefährlich ist. Und wenn dann noch die Kandidatin, die diese Partei eben verkörpert und für diese Partei antritt, völlig berechtigt aus dem Verkehr gezogen wird, berechtigt, weil die Vorwürfe offensichtlich ganz augenscheinlich sind und es keinen Zweifel daran gibt, dann wird das zu einem sehr großen sozialen und politischen Verwerfungen führen.
Was ich mich frage dabei seit ein paar Tagen und vor allem seit gestern Abend ist, ob Marine Le Pen wirklich ihr Spiel so gut spielt, wie Stefan Seidendorf sagt. Also das hat sie, ich finde, in den letzten Monaten tatsächlich so gemacht. Also sie hat diesen Druck auf die Regierung immer wieder ausgeübt. Damit konnte sie zeigen, dass sie Einfluss hat, dass sie politischen Einfluss hat, dass sie Ideen zum Regieren hat und dass sie eine Agenda hat, die durchsetzbar ist. Also das hat sie gemacht. Aber seit dem Misstrauensvotum ist diese Haltung auch eine andere. Also das ist das Bild, das sie von der Partei, von dem Rassemblement National geben möchte. Das heißt, dieses glatte Bild, so Normalisierung, diese Strategie der Normalisierung der Partei. Ich finde, mit dem Misstrauensvotum ist es was anderes da. Sie zeigt nicht mehr diese Partei als verantwortungsvoll, als regierungsbereit, sondern auch als Partei, die bereit ist, sich wütend zu zeigen, und auch zum Teil das Land ins Ungewisse fallen zu lassen oder diesen Schritt machen zu lassen. Und insofern, das ist zum Teil auch gegen ihre Strategie der Normalisierung. Also ich weiß, man kann auch anders argumentieren, sagen, damit zeigt sie Macht und sie versucht auch zu argumentieren, das hat sie gemacht, um die französische Bevölkerung zu schützen. Aber ich finde, was überwiegt, ist dieses, jetzt herrscht Chaos und niemand weiß, was passiert, politisch und finanziell.
Das kann ich weiter erklären. Ich finde das sehr richtig. Ich glaube, es ist noch sehr unsicher, wie sich das, also ob es eine positive Summe für Marine Le Pen sein wird. Denn nimmt man ihre Wählerschaft, da wird ein sagen wir mal die Hälfte vielleicht ihrer Wählerschaft zufrieden sein und sagen, gut, sie hat gehaut und sie ist die Stärkste und all die anderen, sie hat Barnier wie einen Hampelmann behandelt und jetzt hat er das verdient, was er bekommt. Gut, eine andere Hälfte, und das war schon in den Umfragen zu hören, meint, wenn auch sie mit diesen Machtspielchen anfängt und dieses, was man im Französischen La Politique Politicienne nennt, das heißt nur also diese Spiele von Politikern unter sich in den Hinterzimmern und so weiter macht, dann ist sie wie die anderen. Und all diejenigen, die für sie gewählt haben, wegen ihres Angebots und Versprechen, sie würde die Politik anders machen als dieses Establishment, diese Elite, gegen die sie kämpft, dann werden sie nicht mehr für sie wählen. Sie werden wahrscheinlich nicht mehr wählen. Und eine dritte Gruppe sind die Wähler, die noch potenziellen Wähler von Marine Le Pen sind oder wären, nämlich, sagen wir mal, der rechte Rand des konservativen Blocks, darunter auch Rentner, die möglicherweise Ordnung, Law and Order haben wollen und die aber jetzt absolut erschrocken sind, dass auch Marine Le Pen bereit ist, gegen die, sagen wir mal, vernünftige bürgerliche Regierung im Mittellager zu agieren und sogar als Verrat sie zu stützen.
Michel Barnier ist ja nicht an politischen Spielchen gescheitert, sondern an seinem Willen, die Staatsfinanzen einigermaßen in Ordnung zu bringen. Und dazu muss man wissen, der größte Schuldenberg in Europa, das ist der von Frankreich. Und der steigt permanent. Gleichzeitig gehen andere Kennzahlen in den Keller. Frankreichs Staatsanleihen beispielsweise gelten als deutlich risikoreicher, etwa als deutsche. Die liegen mittlerweile auf dem Niveau von Griechenland. Der französische Aktienindex CAC 40 hat seit Mitte des Jahres 9% verloren, während der DAX 7% gewann. All diese Dinge finden ja statt, unabhängig von der Politik und auch unabhängig von dem, was Wähler so wahrnehmen. Welche Auswirkungen hat denn jetzt diese politische Instabilität auf die Finanzen des Staates?
Also ich würde sagen, eine unmittelbare, denn der Haushalt, der zur Abstimmung stand, hatte 6 Milliarden Euro Ersparnisse vorgesehen und mit der Absicht auch die Staatsschuld, die sich auf 3,2 Billionen Euro beziffert, zu reduzieren. Also ich glaube, um diese ganze Problematik also verständlich zu machen, kann man das auch mit dem Haushalt einer Familie vergleichen. Wenn man so viele Schulden hat, muss man dann die Schuld zurückzahlen und um die Schulden zurückzuzahlen, muss dieses Land dann neues Geld leihen mit noch mehr Zinsen und dann nicht nur Schulden zahlen, sondern auch dazu die Zinsen, die dazu gekommen sind. Und das ist eine Spirale nach oben, deswegen nennt man das die Schuldenlast. Das ist ein Teufelskreis, es wird immer mehr. Und mit der Inflation ist es noch schlimmer geworden. Das heißt, dass tatsächlich die Unfähigkeit dieses Parlaments, ein Haushalt zustande zu bringen, der schon einige Ersparnisse vorsah, ist in dieser Hinsicht ein riesiges Problem für das Land.
Ja, die Frage ist auch jetzt, wie werden die Finanzmärkte darauf reagieren in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen? Ich denke, diese Situation, diese finanzielle Situation, spricht auch dafür, dass Präsident Macron relativ schnell, vielleicht sogar sehr schnell, einen neuen Premierminister oder eine neue Premierministerin ernennen wird. Weil je länger diese Ungewissheit da bleibt, desto nervöser werden die Finanzmärkte und desto schlimmer die finanzielle Situation des Landes wird. Also insofern ist der Druck auch nicht nur innenpolitisch da, sondern kommt auch von außen.
Das klingt jetzt ein bisschen nach der Quadratur des Kreises, weil die Wahl, das haben wir gehört, ist ja erst im Sommer. Das ist sehr viel Zeit, viel zu viel Zeit für unruhige, nervöse Finanzmärkte. Herr Seidendorf, was kann man dann überhaupt noch tun im Augenblick?
Schauen wir vielleicht noch mal kurz auf die Frage der Wirtschaftskraft, weil für die deutschen Hörerinnen und Hörer ist es schon wichtig zu verstehen, Frankreich ist nicht Griechenland. Die französische Wirtschaft ist hoch wettbewerbsfähig. Ich hatte es vorhin schon kurz gesagt, Macrons Reformen haben hier funktioniert, ist sehr innovativ, zieht mehr ausländische Direktinvestitionen an als Deutschland. Das Wachstum ist höher, also eine Substanz ist da. Sie ist hoch innovativ durch die Wirtschaftspolitik und Industriepolitik, die ganz auf Innovation, auf Start-ups und so weiter gesetzt hat. Und es gibt eine Infrastruktur, die sehr gut funktioniert. Also die Züge sind pünktlich im Vergleich zu Deutschland. Die Menschen zahlen ihre Steuern im Vergleich zu Griechenland. Und von daher dürfen wir das nicht falsch bewerten von außen. Was schwierig werden kann, ist dieser hohe Schuldenstand und die Fragen der Refinanzierung. Und dort ist natürlich auch eine Verantwortung, wenn Sie jetzt nach Lösungen fragen, von Deutschland und der Europäischen Union, dass man sagt, wir müssen von diesem Problem ausgehen. Wir sind nicht verantwortlich dafür, aber wir sitzen gemeinsam in diesem Boot der EU und wir müssen nach gemeinsamen Lösungen suchen.
Griechenland, Italien und jetzt Frankreich, das wird irgendwann ein bisschen zu viel, auch zu viel für die EZB.
Genau, deshalb gemeinsame Lösungen, also politische Lösungen und nicht den schwarzen Peter bei der EZB belassen, wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und da ist ja guter Rat teuer, weil gerade die deutsche Politik in den letzten Jahren mit Ausnahme des Corona-Wiederaufbaufonds im Grunde jede europäische Lösung sehr skeptisch bis ablehnend beäugt hat.
Ich will mal die Frage noch formulieren, die ich jetzt nicht stellen werde, aber die ich auch nicht unausgesprochen lassen möchte, nämlich die Frage nach der Außenpolitik. Da gibt es Stichworte wie Trump, China, Ukraine, Nahost, Iran und man könnte ewig so weitermachen. Frankreich ist eine Atommacht und damit auch eine wichtige Stimme im Konzert der Stimmen, die sich an diesen Planeten für Frieden und Wohlstand einsetzen. Das alles sieht nicht gut aus und keine deutsch-französische Sendung, natürlich auch ohne die Frage, und die können Sie mir vielleicht dann doch beantworten, die Frage nach dem deutsch-französischen Motor. Eine dahinsiechende, kränkelnde, kaputte Regierung in Deutschland, auch eine in Paris. Gibt es überhaupt noch einen deutsch-französischen Motor?
Also Sie können in dieser Runde mit deutsch-französischen Gästen nicht erwarten, dass die Frage unbeantwortet bleibt.
Also es bleibt ja leider nicht uns überlassen, einen Motor zu entwerfen. Da wäre ich natürlich auch mit dabei.
Ja, gut. Also Frankreich als Atommacht, Frankreich auch als Militärmacht. Und in diesen Zeiten mit dem Krieg an unseren Grenzen, an den Grenzen der EU, da stellt sich natürlich die Frage, wie wir uns positionieren. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass wir ein starkes Tandem brauchen, dass wir beide Länder brauchen, nicht nur diese Länder übrigens, aber dass wir dass wir Deutschland und Frankreich, dass wir eine enge Zusammenarbeit mit einer klaren Positionierung brauchen, um eben all diese Herausforderungen zu meistern. Und zwar schnell, weil, der neue amerikanische Präsident ist auch bald da, nicht nur in Paris, sondern auf der internationalen Bühne.
Am 23. Januar geht's los.
Ja, genau. Und das ist wenig Zeit bis dahin. Und das wird große Auswirkungen haben auf Klimafragen, auf Handelsfragen, ganz wichtig für Deutschland, auf natürlich die Sicherheitslage Europas. Also das heißt, wir können da nicht national denken. Wir brauchen unbedingt gemeinsame Lösungen. Deutschland und Frankreich sind nicht allein da. Es gibt zum Glück noch andere Länder in der EU, aber ohne die beiden wird es wirklich schwierig.
Wenn ich da weitergehen kann, das ist alles sehr richtig. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen, nämlich man hat immer ein bisschen den Eindruck, dass die Qualität der deutsch-französischen Zusammenarbeit allein in den Händen des Staatspräsidenten bzw. des Premierministers einerseits und dem Bundeskanzler andererseits sein. Und das stimmt nicht. Die Tatsache, dass man heute tatsächlich kein Tandem sehen kann in der Form von zwei effizienten Staatschefs oder Regierungschefs sieht, ändert daran nichts, dass in den Ministerien gearbeitet wird. Und man darf nicht sagen, dass die deutsch-französische Zusammenarbeit aufgehört hat zu funktionieren. Seit dem Sommer, seit einem Jahr, geht es in den französischen unterschiedlichen Ministerien, die etwas mit Deutschland zu tun haben, nämlich in fast allen Ministerien, wird weiter mit Deutschen zusammengearbeitet. Da werden wir weiter Ideen entwickeln, da werden weiter gemeinsame Projekte aufgestellt, mit der Absicht, dass wenn auf der deutschen Seite eine neue Regierung steht, sagen wir mal Ende März, April, und wenn in Frankreich eine stabile Regierung steht, dann man nicht dann nach dem Willen des jeweiligen Regierungschefs oder Minister fragen soll, was möchtest du jetzt mit dem anderen Land machen, sondern die Dossiers sind da und die Projekte sind da, weil alle sich sehr genau bewusst sind, dass man keine Zeit verlieren darf und dass es einige Themen und Bereiche, wo wir auf beiden Seiten des Rheins das größte Interesse, es zusammenzumachen, nicht nur deutsch-französisch, sondern europäisch, sonst verlieren wir sowieso alles an China oder an die USA.
Ich nehme an, dass wir alle heute Abend um 20 Uhr die Ansprache von Macron verfolgen werden. Kann sich hier irgendjemand vorstellen, dass da Macron vielleicht im Büßerhemd auftritt? Herr Seidendorf, Ihre Fantasie ist gefragt. Geht das überhaupt?
Ja, Sie hören mich schon lachen, ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nein, der letzte französische Präsident, der diese Größe hatte, zurückzutreten nach einem verlorenen Referendum, war Charles de Gaulle. Und seitdem hat das auch keiner mehr gemacht. Auch Emmanuel Macron wird das nicht machen. Vielleicht aber eher nochmal, ich möchte noch einen Takt einfach zu dem Argument von vorhin sagen, über die deutsch-französische Führung in der Europäischen Union. Auch in der Vergangenheit war es immer wieder so, wenn die beiden im Grunde schwach waren oder geschwächt waren, haben sich darauf besonnen, dass sie gemeinsam was erreichen können. Mitterrand, nachdem er gemerkt hat, mit den Kommunisten in Frankreich zusammen, das funktioniert nicht so richtig, er ist gegen die Wand gefahren. Gerhard Schröder, nachdem er kraftstrotzend Helmut Kohl vom Sockel gestoßen hatte, hat sich zunächst furchtbar in Frankreich gerieben, bis man dann 2003 beim Irakkrieg zusammengefunden hat. Also das können Sie immer wieder sehen, dass es nicht unbedingt dann ist, wenn die beiden kraftstrotzend und auf der Höhe ihrer Macht sind, dass sie dann zusammenkommen. Leider haben wir Emmanuel Macron in dem Moment, als er wirklich Vorschläge gemacht hat und auch die Kraft gehabt hätte, die umzusetzen, etwas im Regen stehen lassen. Aber das bedeutet ja nicht, dass man nicht jetzt doch wieder zusammenkommen kann, sobald die Wahlen in Deutschland vorbei sind.
Frau Demesmé, Sie haben vorhin gesagt, der Kompromiss sei nicht Teil der französischen Kultur. Aber angesichts der Fülle der Aufgaben und des hohen Drucks, irgendwie liefern zu müssen, könnte er nicht doch irgendwie Teil der demokratischen Kultur Frankreichs werden?
Ja, das hoffe ich. Das wäre natürlich das Best-Case-Szenario, um das im Neudeutsch zu sagen. Wir sind jetzt am Ende von dieser Sendung. Wir gehen in Richtung Optimismus, wenn wir von der deutsch-französischen Zusammenarbeit reden. Also wir können auch beim Optimismus bleiben jetzt, wenn es um Frankreichs Innenpolitik geht. Diese Krisensituation, also aus Krisen kann man lernen, das ist bekannt. Und wenn das politische System Frankreichs, wenn die französische Politik daraus lernt und dann kompromissfähig wird, dann hat sich diese Krise auf jeden Fall gelohnt.
Und noch eine halbe Minute, Frau Mia de la Croix. Sind Sie auch optimistisch und was gibt Ihnen dazu Grund?
Also optimistisch, das ist eine Charakterfrage. Ich bin grundoptimistisch. Insofern denke ich, dass die ersten Zeichen, die von den Sozialdemokraten, den französischen Sozialisten gegeben werden und aufgenommen werden von den Macronisten um Attal, ein Nichtangriffspakt, ein Verzicht, der auf am Parlament vorbei regieren, gegen den Verzicht des mittleren Feldes auf Misstrauensvotum, das ist schon ein erster Schritt. Und da glaube ich, dass diese Krise, wie immer lernt man aus Krise, was man da wirklich lernen kann und was vielleicht auch den Wählern vermittelt werden kann, ist, dass Kompromisse einzugehen auch etwas Positives sein kann und keine Kompromission ist, wie man im Französischen immer denkt.
Und das war das Forum in SWR Kultur, Frankreich ohne Regierung, was macht jetzt Macron? Es diskutierten hier Hélène Miard-Delacroix, Professorin für deutsche Zeitgeschichte und Kultur an der Sorbonne in Paris, Professorin Claire Demesmé, Politikwissenschaftlerin am Deutsch-Französischen Zentrum Marc Bloch und Dr. Stefan Seidendorf, Historiker und Politikwissenschaftler am Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm. Vielen Dank und merci beaucoup.